76, УЗП 76, 93, 74, 14, 35, 74.
Betreten der Fremdenranden. Betreten auf eigene Gefahr.
Hin und wieder fühle ich mich einsam, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Einsam. Das hört sich ein wenig wie ein Samen an. Irgendwie passend finden Sie nicht einsamen, allein, in der dunklen, kalten Erde begraben. Und dazu noch die einzige Perspektive. Man löst sich auf und aus der eigenen Hülle schießt irgendeine undankbare Sprosse heraus, die dann irgendwann andere einsame Samen produzieren wird. Aber ich bin nicht einsam hier. Ich habe Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe meinen treuen, hochmotivierten Praktikanten, Markus. Und in den vergangenen Monaten, seitdem unsere benachbarte Hauptstadt offenbar verschwunden ist, meine ich, habe ich einige andere Menschen kennengelernt. Es gibt da unseren Freund Frank Wollspinner, den ehemaligen Rassisten und Islamophoben, der jetzt mit seinem besten Kumpel, dem Flüchtling Nadir Al-Hazred, immer rumhängt und nach geheimnisvollen Botschaften aus dem Inneren des Sperrgebiets sucht. Es gibt die liebe Miriam, einst Büroangestellte mit Mann und Tochter, die heute in einem verlassenen Bürogebäude umherspukt. Und ihre Freundin Ljuba, die Meeresbiologin, die in einer heruntergekommenen Wohnung lebt, die Seifenoper Liebe in der Tiefe glotzt und gerne mit Quallen badet. Dann gibt es den Trainer unserer Fußballmannschaft, Peter Peter, der jeden Morgen 10 Kilometer joggt. Es gibt unseren Immobilienmogul Uli Ferz, obwohl ich ihn nie gesehen habe, und seine Freundin, die Schauspielerin Asya Shotokalungin, die Schwester Cecilia in der Serie Liebe in der Tiefe spielt. Und das kleine Flüchtlingsmädchen Berlin, das in Rando geboren ist. Und last but not least, unseren Fotografenfreund Sven. Wissen Sie noch? Den jungen Mann, der gerne um das Sperrgebiet herumfuhr und angeblich durch eine geheimnisvolle Luke in einem Schwimmbad in ein seltsames Fernsehstudio eingedrungen ist. Ich glaube, Sie wissen, warum ich ihn als Letzten erwähnt habe. Weil wir wieder eine Nachricht von ihm oder von jemandem, der sich als ihn ausgibt, erhalten haben. Dramaturgie. Wo wären wir ohne dich? Hier ist, wie immer, die rätselhafte Nachricht von Sven. In voller Länge. Lieber Fink, wie geht es dir? Mir geht's gut. Es ist schön hier. Und mit hier meine ich das Studio, in dem die Seifenoper Liebe in der Tiefe aufgenommen wird. Ich würde fast sagen, ich fühle mich inzwischen wie zu Hause. Am Anfang dachte ich, es könne schnell langweilig werden, den ganzen Tag in einem schlecht beleuchteten TV-Studio rumzuhängen, immer die gleichen Gesichter zu sehen, immer die gleichen Matrosenuniformen. Liebe in der Tiefe habe ich früher ein-, zweimal geguckt. Anne, meine Frau, oder sollte ich sagen, ehemalige Frau, da sie in der Stadt geblieben ist, während ich nun, ja, hier bin. Viele sagen, dass das Gesicht eines geliebten Menschen nach einer Weile in der Erinnerung verblasst. Das hilft gegen den Schmerz der Trennung, sagen sie. Ich kann mich an Annes Gesicht sehr gut erinnern. Nur ich weiß, dass das Gesicht nicht Anne ist. Ihre Mimik, ihre Stimme fehlen. Ich sehe vor mir immer nur eine lächelnde Maske. Und wenn ich versuche, mir vorzustellen, wie sie spricht und ihren Körper bewegt, fängt die Maske an, groteske Grimassen zu ziehen. Und die Grimassen werden immer wilder, bis sich ihr Gesicht von selbst zerfetzt. Aber was ich sagen wollte, lieber Fink, ist, dass Anne Liebe in der Tiefe wirklich geliebt hat. Sie sagte immer, ich solle die Geschichte hinter der Geschichte lesen. Ja, es geht um ein versunkenes U-Boot und um eine blinde Krankenschwester, die in den Kapitän verliebt ist und gleichzeitig einer Mannschaft von notgeilen und dem Tode geweihten Matrosen ausgeliefert ist. Aber eigentlich ist das alles eine Metapher. Wofür, weiß ich nicht mehr. Naja, jetzt bin ich hier. Es ist schwierig, diesen Ort zu beschreiben. Hier ist, wie gesagt, ein großes Fernsehstudio, um welches sich ein Irrgarten dunkler Gänge und kleiner Räume ausbreitet. Egal in welche Richtung man läuft, kommt man immer irgendwann zum Studio zurück. Deshalb hängen auch die meisten Schauspieler, Techniker und Assistenten hier herum. Sie sitzen auf Kisten und Requisiten und starren einfach vor sich hin. Die Schauspieler tragen Matrosenuniformen. Einige rauchen, andere knabbern an ihren Fingernägeln. Eigentlich sieht es ein wenig so aus wie der Warteraum einer Arztpraxis. Doch irgendwie gefällt es mir hier. Das einzige Problem ist, dass hier niemand schläft. Ich habe einige Leute gefragt und es scheint allen genauso zu gehen wie mir. Sobald man hier die Augen schließt, sieht man, statt wie gewöhnlich kleine Blitze, immer ein und dieselbe Szene. Einen dunklen Nadelwald. Direkt vor den Augen führt eine lange Straße pfeilgerade durch den Wald. Der Wald ist zum Teil von dichtem Nebel umhüllt. In der Ferne, auf der Straße, erkennt man im Nebel etwas, was wie ein riesiges Tor aussieht. Egal was man macht, die Szene ändert sich nicht. Die Leute hier sagen, sie würden lieber nie wieder die Augen schließen, als eine Sekunde lang das Tor anzusehen. Das Zentrum des Studios bleibt in der Regel leer. Da ist eine Bühne. Auf der Bühne steht ein Tisch mit einem alten Fernsehapparat, der immer an ist und immer das gleiche vermüllte kleine Wohnzimmer zeigt. Da ist eine Couch, auf der eine Katze schläft. Hin und wieder erscheint auf dem Bildschirm eine alte Frau mit langem, grauen Haar. Dann stehen ein paar Schauspieler auf und spielen eine kurze Szene. Nur für sie. Auch ist da immer wieder diese jüngere, blonde Frau zu sehen. Miriam, weißt du, die Frau, die ich vor längerer Zeit im Industriepark gesehen habe. Sie steht da sehr oft und starrt den Fernseher an. Hin und wieder, wenn sie im Bildschirm erscheint, stelle ich mich vor sie hin und blicke lange in ihre Augen. Ich glaube nicht, dass sie mich sieht. Sie sieht immer so müde aus. Ihre Augen sind schön, aber irgendwie leer. Immer wenn ich sie sehe, empfinde ich einen leichten Stich, wie von einer schmerzhaften Erinnerung. Und nehme das Echo einer Stimme wahr. Es ist eine männliche Stimme, die schreit wieder und wieder. Du willst mich töten. Willst du das? Willst du? Gestern war sie wieder da. Doch diesmal blieb sie nicht lange vor dem Bildschirm. Nur einen Moment. Dann sah ich, dass sie zur Tür rannte, um sich herumblickte, als ob sie sich versichern wollte, dass ihr niemand gefolgt war, sich bückte und etwas durch die Tür trug. Nach ihr kam die alte Dame. Unter großer Anstrengung warf sie etwas auf die Couch. Da sah ich, dass es sich um einen Menschen handelte. Ein junges Mädchen, blass, dunkelhaarig. Es trug ein weißes Kleid. Für einen Moment dachte ich, es wäre tot, aber dann schnappte es kurz nach Luft und dann lag es wieder still. In dem Moment merkte ich, dass jemand neben mir stand. Ich drehte mich um und sah einen großen, hageren alten Mann in einem Hawaii-Hemd und Sonnenbrille. Er war unrasiert und roch irgendwie nach Discounter-Schnaps. Was für ein Jammer. Es ist schon traurig, wenn eine junge Person in ihrem Leben nicht mal die Gelegenheit hat, einmal das Gefühl zu haben, nutzlos zu sein, seufzte der Mann. Er wartete offenbar auf eine Frage von mir, die allerdings nicht kam. »Mögen Sie Karten, Herr Obdenkamp?« fragte er schließlich. Ich zuckte mit den Achseln. »Kommen Sie«, sagte er und verschwand in einen der dunklen Gänge. »Wissen Sie, was man früher auf Karten schrieb, wenn man nicht wusste, was es an einem Ort gab, etwa weil niemand lebendig von dort zurückgekommen war?« fragte der Mann, während wir den dunklen Gang entlang liefen. »Hic sunt leones«, auf Latein, »hier sind Löwen«. Vielleicht träumen wir deshalb so oft von Löwen, weil sie für all das stehen, das jenseits der Grenzen unserer Erfahrung liegt. Wir betraten ein kleines Büro, das ich bis dahin nicht gesehen hatte. Auf allen verfügbaren Flächen türmten sich Papierberge. Auf einem kleinen Schreibtisch stand ein schwarzer Kegel, genauso wie meiner. Hinter dem Tisch, halb versteckt durch einen riesigen Papierberg, eine kleine Tür. An der gegenüberliegenden Wand hing eine große Karte, die irgendwie an einen Blumenkohl erinnerte. Die Karte war voller Anmerkungen, Kritzeleien und Pfeile. »Was sehen Sie?«, fragte der Mann. Ich sah nur eine Karte. »Ja, eine Karte von Rando, lieber Obdenkamp, oder besser, eine Karte von Rando, wie es sein könnte. Hier«, und er zeigte auf eine Markierung, »das sind die Randoer Arkaden und hier, das ist der Radiosender. Hier, das kennen Sie, ist das Erlebnisbad.« »Na und?«, fragen Sie sich sicher. Ich nickte. »Sehen Sie diese Markierung? Hier soll bald ein Multiplex-Kino entstehen, das mit seinen 8-turmartigen Sälen ein Ebenbild des Schlosses von Friedrich dem Staufer in Castel del Monte wird. Und hier, diese sternförmige Kreuzung, das wird die Astarte Esplanade, eine Einkaufsmeile mit 529 verschiedenen Marken. Und hier, mein lieber Obdenkamp, hier wird bald Geschichte gemacht«, und zeigte auf ein Dreieck inmitten der Karte. »Hier soll bald unser Prunkstück, das 8. Weltwunder, das neue Wahrzeichen von Rando entstehen«, sagte er und ging zum Schreibtisch. »Bereit? Betrachten Sie die Zukunft.« In seiner ausgestreckten Handfläche hielt er den Kegel, den ich vorhin gesehen hatte. »Na, was sagen Sie dazu?« Ich blieb stumm. »Sie sind skeptisch, Herr Obdenkamp, und das verstehe ich«, fuhr er fort. »Das ist schließlich das Problem mit euch Menschen. Ihr gewöhnt euch an alles. Es wird gesagt, dass darin eure Stärke liegt. Doch ich sehe das anders. Ihr lasst euch die Welt gefallen, wie sie ist, und denkt nie wirklich daran, wie sie sein könnte. Nein, es ist zwecklos.« Ich näherte mich der Karte und schaute sie ein wenig von der Seite an. Um den Blumenkohl herum erstreckte sich eine graue, unbeschriftete Fläche. »Was ist hier?«, fragte ich. Der Mann stellte den Kegel behutsam auf den Tisch zurück. Dann wandte er sich ab, schüttelte den Kopf und seufzte. Was sonst? Löwen. We'll be right back. Aus irgendeinem Grund habe ich angefangen, die Karte an der Wand nachzumalen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich selber nicht weiß, was im grauen Nichts ist. Ich fuhr und fuhr, monatelang, doch ich kam nie weiter als Rando. Ist das nicht seltsam? Warst du schon mal irgendwo anders, Fink? Irgendwo, das nicht Rando war. Und schon wieder endet Svens Nachricht mit einer mysteriösen, ich würde fast sagen, ominösen Note. Was will er uns wohl damit sagen? Er hat diesmal übrigens ein Foto als Anhang hinzugefügt, das meinem Verständnis nach eine Abbildung der oben erwähnten Karte sein sollte. Ich verstehe wenig von Karten, doch eines ist sicher. Sven mag ein guter Fotograf sein, aber er ist ein furchtbarer Maler. Ach Sven, was für Fragen. Klar war ich woanders. Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, dass man die ganze Zeit an einem Ort bleiben kann? Ich habe mal von einer alten Frau gehört, die in einem kleinen Dorf in Italien lebte, nur 10 Kilometer vom Meer entfernt. Ihr ganzes Leben verbrachte sie im Dorf. Und als sie in ihrem Sterbebett lag, schreckte sie plötzlich auf und schrie, »Scheiße, ich war nie am Meer!« und starb. Aber das waren andere Zeiten. Ich war schon oftmals verreist. Zum Beispiel vor kurzem nach das Dorf da mit dem Industriepark und du weißt eben den Einkaufsarkaden, wo überall diese Menschen mit orangen Anzügen lauern. Wie heißt das Dorf nochmal? Das wird mir schon einfallen. Bis dahin, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Rando. Gute Nacht, Rando.
Eine Produktion Creative Commons, geschrieben von Arkadi Witt, Lukas Negroni und Fabio Belli. Original Soundtrack von Flimmer. Der heutige Song war Mundo Nuevo, Part 1 von Markus Reuter. Schreiben Sie uns radiorando@gmail.com.